Dazu ist er ein bisschen leise. Meistens spreche ich so leise, dass man es gar nicht hört. Das ist die Stille.
Ja.
Und so sprechen wir eigentlich alle. Auf der tiefsten Ebene in uns.
Und das ist, wo das Wesentliche gesagt wird. Alles andere kann bestenfalls darauf hinweisen.
Und in unserem Zusammensein hier haben wir die Möglichkeit, einfach zu sehen, was gerade stimmig ist. Dieses einfach wirklich stille Miteinander sein, in innerer Versunkenheit oder im Kontakt, in dem Geschenk, dass wir uns als menschliches Wesen auf einer Ebene begegnen können, die über das menschliche Wesen hinausgeht. Das kann in Stille geschehen. Blickkontakt. Und auf eine Art und Weise geschieht da nicht mal irgendwas. Dasein, das sich anschaut. Das ist das, was wir oft übersehen in der Aktivität von Gedanken, von Ich-Gedanken. Die Idee, wir müssten irgendjemand sein oder irgendwas nicht sein, was vermeiden oder irgendwas erreichen. So wie schön, dass es einfach so abfallen kann. Satsang ist das Satsang vielleicht so wie kaum eine andere Ausrichtung oder Tradition, wenn man es mal Tradition nennen will, das zur Verfügung stellen kann, dass dieses, nennen wir das mal ein kollektives Feld, wie das es leichter ist, wie leicht wird, wie es einfach der Geist sich entspannen kann von seinem übermäßigen Denken und diese Präsenz durchleuchtet. Und dafür brauchen wir eigentlich nichts tun. Wir sitzen am Anfang in Stille, sitzen auch jetzt in Stille. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, dass wir dafür eine Meditationstechnik getan wird oder irgendwas gechantet wird oder irgendwie etwas Bestimmtes verstehen müssen oder durchfühlen müssen oder einfach so. Jeden Moment, wo wir das wirklich kosten und tiefer kosten, da bin ich der Überzeugung und meiner Erfahrung, dass da sich etwas in uns weiter lockert und löst von den vielleicht noch manchmal vorhandenen Neigungen, dass wir uns in Gedanken verlieren und in Ich-Aktivitäten, dem, was man das Ego nennt, was in Wirklichkeit nicht existiert, ist ein Gedanke, ein Konstrukt. Und trotzdem scheint es manchmal so etwas wie zu existieren, als wenn es da so ein Wirbel gibt von Gedanken, in dem wir uns verlieren, und dann wird es nicht mehr bewusst, was eigentlich präsent ist. Und hier ist jeden Moment, wo wir uns darin einfach vertiefen, das erfahren, schwächt das alle anderen ablenkenden Strukturen. So, dafür ist die Erlaubnis da, einfach sich zurückzulehnen, hier zu sein. Auch wenn wir uns persönlich nicht kennen, einen Kontakt von Herz zu Herz zu genießen. Oder Präsenz zu Präsenz. auch nicht ausgeschlossen und es ist auch willkommen, wenn während der Zeit hier einfach irgendwelche Fragen auftauchen oder ihr ein Thema bringt oder ihr möchtet, dass wir noch über irgendwas sprechen, ja, dass das einfach auch geäußert wird, wenn es kommt.
Das Ego, was mich so interessiert, das kommt ja immer wieder. Das hängt ja mit dem mentalen Bewusstsein zusammen. Die Ego-Struktur kommt ja aus dem mentalen Bewusstsein. Wie kann man das im Alltag ausbalancieren, dass man da, so wie in der Meditation, jetzt in diese Ruhe kommt und bleibt?
Ich würde sagen, das Ego hat auf jeden Fall mentale Komponenten, es hat auch emotionale und auch körperliche Komponenten. Ja? Und es scheint mir eher sinnvoll, das so rum zu betrachten, dass dieses Ego in gewissem Sinne wie ein Spuk erscheint und verschwindet. Ja? Und es mehr darum geht, das zu durchschauen. Und je mehr du bereitwillig bist, bewusst zu bleiben, da zu bleiben, dem direkt zu begegnen, was da spukt, dich davon nicht umtreiben zu lassen, dich davon nicht verjagen zu lassen, dich davon nicht hinreißen zu lassen, irgendwas Bestimmtes zu tun oder zu lassen. Je mehr du darin im Angesicht dessen bewusst bleibst und das untersuchst, umso mehr kann dieser Spuk auffliegen und umso mehr verliert er seine Macht über dich. Umso mehr erkennst du, was tatsächlich wirklich schon hier ist, während Ego-Spuk erscheint und verschwindet.
Die Stille, die immer da ist.
Ja, was du wirklich bist. Ja? Und hin und wieder halluzinierst du ein Ego zu sein und verfängst dich darin. Und das ist Leiden. Gröberes oder subtileres Leiden, bewusstes oder unbewusstes Leiden, aber in irgendeiner Form ist es leidvoll. Und das ist gut so, denn das ist, wie du da raus willst.
Ja.
Und wie du erkennst, ach, da muss es was anderes geben.
Ja.
Dann ist das Leiden an sich der Weckruf. Ja, du merkst, da gibt es Leiden, dann ist das wie, okay, was stimmt hier nicht.
So im Alltag empfinde ich das eben in den Aktivitäten manchmal ein bisschen schwierig.
Ja.
Ja, für die meisten ist es so, dass sie es erst in einer geschützten Umgebung mit besonderen Bewusstseinszuständen, zum Beispiel von Zuständen, die in Ausrichtung mit dieser Stille sind, erkennen.
Ja. Und meistens verlieren wir uns in Aktivitäten auch im Sinne von, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit dann bei der Aktivität sind. Ja, und in dem Sinne nicht mehr so wachsam sind für das, was unter der Oberfläche noch läuft. Ja, oder das vielleicht erstmal gar nicht so leicht bemerken, wo das Ichhaft ist oder wo diese Aktivität vielleicht auch Ich-Spuk mit sich zieht. Ja? Und dafür kann das sehr nützlich sein auch. Innezuhalten, anzuhalten, alle Aktivität mal wegzulassen, mentale, emotionale, körperliche Aktivität und zur Ruhe zu kommen. Und dann von da aus wird es oftmals deutlicher, wenn es wieder anspringt.
Und das ist für uns ist es sinnvoll oder auch hilfreich, oder haben wir auch gemerkt, dass es für viele Menschen hilfreich ist, diesen Ego-Spuk auch zu untersuchen, in dem Sinne einfach auch zu merken, wie es wirklich funktioniert. Ja. Ich mache immer drei Arten von Ego-Spuk vor. Ja. Die erste ist eine Gegenbewegung. Ja. Irgendwas passiert, irgendwas ist in deinem Leben und du sagst, ich will nicht, ich will das weghaben. Ja.
Das sollte alles sein.
Ja. Das ist im Mentalen, ist das dieser Gedanke, ich will nicht, ich will es anders haben. Ja. Und ja. Im Physischen ist das eine Gegenbewegung, gegen das Leben. Oder weg oder so. Ja.
Oder gegen dich selbst.
Und im Emotionalen ist es Wut. Ja. Ja. Und dann das Ausagieren von Wut, Zeitspuk. Und wir merken manchmal, wenn diese Wut vorbei ist, zum Beispiel in einem Streit, wir haben uns gestritten mit jemandem, mit einem Partner vielleicht oder in einer Freundschaft.
Und währenddessen scheint es so wirklich und so echt und so unbedingt, so muss das sein.
Und dann fängt einer so leicht an zu lächeln so. Und lacht das Ganze weg und auf einmal ist es wie, warum haben wir überhaupt so oft gestritten?
Ja. Das ist schon vorbei.
Ja,
das war nie wirklich.
Aber das ist eine starke Bewegung, Gegenbewegung. Ja. Eine andere Bewegung wäre eine Wegbewegung, wäre eine Angstbewegung. Ja. Wenn etwas kommt und das macht mir Angst. Ja. Ja. Ich will flüchten, ich will weg. Ja.
Ich muss mich in Sicherheit bringen.
Und das ist eher nach hinten.
Das wollen wir ja auch nicht.
Ja, ich mache es dir einfach mal vor.
Ja.
Weil die meisten von uns sind in solchen Bewegungen dann entweder in allen drei oder in allen diesen Bewegungen, die laufen unbewusst. Und deshalb überschatten sie die Stille. Weil all diese Abwehrstrategien, die wir haben, diese drei Bewegungen, diese drei Grundenergien zu vermeiden, erzeugen diesen inneren Lärm. Mhm. Ja, also wenn ich zum Beispiel wütend bin und gegen bin, dann kann ich mir erzählen, ach, ich bin ja gar nicht wütend, ist ja alles in Ordnung und es ist gar nicht so schlimm, ich brauche ja gar keinen Konflikt da eingehen und ach, los. Ja, und dann kriege ich so eine Art einschläfernde Bewegung. Ja. Aber lass uns einfach mal bei den grundsätzlichen Bewegungen bleiben. Ja. Es gibt diese Wegbewegung, ja, das macht mir Angst und ich will weg, ich will flüchten. Mhm. Und es gibt die Bewegung des Hingehens. Irgendwas kommt und das ist attraktiv und ich will das
haben. Ich brauche da was.
Ich brauche Liebe. Ja? Mhm. Komm, gib mir mehr. Oder bleib doch so. Das sind drei Bewegungen. Und je mehr uns das bewusst ist, wann das passiert, diese Ego-Bewegung, desto mehr können wir die Bereitschaft finden, einfach trotz dass es erstmal so auftaucht und erstmal vielleicht auch so eine Bewegung da ist, wie präsent zu bleiben.
Und dass der Spuk erstmal wirklich scheint. Ja? Und je mehr du mit dieser Bewegung mitgehst, umso wirklicher scheint es. Mhm. Je mehr du bereitwillig bist, inmitten der Bewegung anzuhalten, fliegt der Spuk auf.
Je mehr du bereit bist, das, was du erlebst, unmittelbar zu spüren, auch das sogenannte Negative, zum Beispiel Wut, und in Wut präsent zu bleiben, ohne sie zu unterdrücken, ohne sie lösen zu wollen. In Angst präsent zu bleiben, ohne sie zu unterdrücken, ohne sofort dich in Sicherheit bringen zu wollen. In sowas wie Traurigkeit, Verzweiflung oder Sehnsucht stehen zu bleiben, ohne sie zu unterdrücken und ohne sofort da nach dem Objekt weiterzugehen, es in Ordnung zu bringen. Ja. Das erfordert Präsenz und kann dich aber wie zurückbringen auch wieder in die Stille. Oder wieder deutlich machen, dass eigentlich da Reglosigkeit ist. Das heißt, wir empfehlen auch in dem Sinne eine Wachheit und Aufmerksamkeit für das Emotionale oder für diese Bewegung. Auf dem Emotionalen wird es oft am deutlichsten. Mhm. Bin ich gerade wütend? Habe ich gerade Angst? Bin ich gerade traurig oder verzweifelt? Und wie wäre es einfach, dir zu erlauben, das dann auch einfach zu erfahren, anstatt irgendwas damit zu machen? Das ist sozusagen mehr die innere Qualität. Und dann gibt es eine Erforschung, wie, das kommt und geht, Wut kommt und geht, das ist ein Spuk. Mhm. Angst kommt und geht und die ganzen Gedanken, die darum herum sind auch. Und auch die Suche nach Liebe oder das, auch emotionaler Schmerz, ja, kommt und geht. Und dann ist darunter die Stille, die immer bleibt, der Frieden, die Präsenz. Aber dafür dann wach zu sein, das erfordert was, weil wir haben uns so konditioniert, so darüber zu springen und eigentlich in gewisser Weise emotional wie wenig emotional intelligent zu sein, wenig Bewusstsein über diese Bewegungen zu haben. Das heißt, sie springen oft automatisch wieder an. Aber wenn sie nicht anspringen oder wenn du dahin zurückfallen kannst, dann kann das Leben und auch der Alltag auf eine andere Art und Weise erlebt werden. So wie du vermutlich auch Alltagssituationen kennst, wo du einfach natürlicherweise in Frieden bist, zufrieden, wo Handlung vielleicht so von alleine passiert oder jedenfalls nicht dieses Gefühl da ist, oh, ich muss das jetzt tun. Wir alle kennen viele Momente davon.
Ja. Wo diese Ich-Idee überhaupt oft noch nicht mal auftaucht.
Ja.
Hm.
Ja, das stimmt.
Und diese anderen Momente, ja, was ist da hilfreich? Ist eine gute Frage. Und auf der äußeren Ebene kann man sagen, es ist so vieles hilfreich. Im Prinzip alles, was dich wieder aus der Geschichte entspannt und in den Moment hineinbringt, in die Erfahrung und dann in die Erfahrung von Frieden und Stille wieder. Ja, da gibt es so viel. Aber das Zentrale scheint mir zu sein, auch mit diese drei Bewegungen, diese Bewegung darüber bewusst zu sein und dann wieder die Reglosigkeit wieder aufzusuchen, die sowieso schon da ist. Einen Augenblick.
Ja. Danke.
Und innehalten können, es gibt so viele Momente, wo wir eigentlich innehalten könnten auch, ja. Oft sagen wir doch, ich habe doch Arbeit und ich muss doch das und das tun. Und es geht eigentlich nicht mal darum, es ist nicht mein äußeres Innehalten, es ist ein inneres Innehalten. Äußeres Innehalten kann das oft unterstützen. Ich habe in meiner Vertiefungsphase viele Momente gehabt, wo ich mitten in der Arbeit, damals in der Krankenpflege gearbeitet, gemerkt habe, oh, da ist irgendwas, ich bin nicht wirklich klar, ich bin nicht wirklich in Frieden, da ist irgendeine Identifikation. Ja, und dann habe ich mich irgendwo hingesetzt, wo ich gerade war, ins Treppenhaus, irgendwann Straßenrand oder so, ja. Und das war meine Meditation jeweils. Was ist hier los? Was ist hier? Vermeide ich irgendwas? Kann ich einfach das fühlen, was ich gerade fühle? Will ich irgendwas? Und wie kann ich da zurücksinken? Wieder sehen, dass alles in Ordnung ist.
Die Zurückerinnerung.
Es ist in dem Sinne ein Erinnern, nicht unbedingt als, normalerweise sagen wir, erinnern ja zu mentalen Sachen, dass ich ein Konzept erinnere. Aber das ist
an die Quelle.
Ja, und das ist in dem Sinne ein nach innen wieder sinken. Ja, in dem Sinne ja erinnern. Ja.
Die Quelle, die da ist.
Und die Quelle ist da und davon hast du einen Geschmack. Ja.
Und oft erfordert es erst die Bereitwilligkeit, wie in das Unwirkliche hineinzutauchen, was sich aber, wenn wir ehrlich sind, erstmal wirklich anfühlt. Ja. Diese Gefühlsbestrebungen, Bewegungen, Impulse. Ja. Und dann da rein und da hindurch, zurück, noch weiter nach innen.
Und nur nochmal zu dem Beispiel zurückzukommen, nehmen wir mal an, jetzt. Jeder kann die Welle, die Bewegung aussuchen, die für ihn vielleicht interessant ist. Nehmen wir mal an, wer jetzt wohnt hier. Ja? So, ja. Und wir können einfach damit präsent bleiben. Keine Geschichte, dass das nicht da sein sollte. Einfach nur, oh, diese Wut hier. Und dann lassen wir auch noch den Namen weg. Ja? Dann ist das eigentlich noch eine spannende Energie. Könnte was von Kraft und Präsenz haben. Nehmen wir mal an, da wäre von Angst, wie, was könnte passieren? Mein Gott, ich könnte meine Wohnung verlieren oder sowas, oder meinen Job oder so. Und wir würden einfach so dabei bleiben, einfach nur Angst, einfach nur. Ja. Und dann den Namen wegnehmen.
Den Namen weg.
Ja. Was wäre das? Vielleicht ein bisschen was wie Lebendigkeit. Unsicherheit auf eine Art, aber das Leben ist unsicher.
Ja.
Dann nehmen wir an, wir wären traurig, wenn uns gerade eine liebende Person verlassen hat oder so. Und wir könnten einfach die Trauer wirklich hier sein lassen. Einfach nur Traurigkeit, reine, schöne, süße, klare Traurigkeit. Ja. Könnte Durchbruch zu einer anderen Art von Liebe wieder sein. Und jetzt einfach präsent sein. Es ist immer einfach und erfordert manchmal ganz schön Mut und ganz schöne Entschlossenheit auch.
Ja.
Und dann kannst du sehen, was dich äußerlich unterstützt, kannst du, das siehst du selbst, das Wort, da gibt es Ahnung und so.
Ja.
Aber die Essenz ist eigentlich dieses innere Innehalten und wieder sehen, was immer da ist.
Ja, danke.
Ja.
Sehr gut erklärt.
Danke für die Frage. Und alle Unterstützung dafür für dich. Das ist das, wie wir uns hier auch gegenseitig unterstützen. Und ganz viele Menschen haben erstmal eine Ahnung davon oder auch einen direkten Geschmack von dieser Stille. Der kann sehr schnell bekommen werden. Das ist ein großes Geschenk, wenn das gesehen wird. Ja. Aber viele Menschen auf diesem Planeten sind so involviert in ihren Geschichten. Die haben kaum ein, zumindest jeder hat unbewusstes Wissen darüber und Erfahrung. Aber bewusstes Erkennen dieser Stille ist selten. Es ist ein Geschenk, dass der das gegeben wird. Und dem hat man Lehrer Ida gesagt, ja, wie antworten wir auf dieses Geschenk? Nehmen wir das Geschenk an und wertschätzen das, auch im Sinne von dann diese zusätzliche, diese Wachsamkeit auf dem zu geben, oder für das Zweck oder auch ja, immer einen Moment von Stille.
Oder wir hätten gerne noch mehr.
Das habe ich jetzt bei der Meditation am Anfang, als ihr beide da saßt, in der Stille, habe ich das sehr stark empfunden, diese Präsenz von der Stille. Also das war sehr intensiv, nährend, präsent, also sehr stark.
Gab es einen Unterschied zwischen dir und der Stille und der Präsenz?
Es war... Also ich habe mich so gut gefühlt wie schon, ich weiß nicht wie lange nicht mehr, so aufgehoben und ja, eingebettet in diese Stille.
Und wo ist sie jetzt?
Es ist noch, aber nicht mehr, wenn ich dann nach außen gehe, bei mir, dann lässt es dann meistens nach etwas. Ne? Also in der Kommunikation oder wenn ich Aktivitäten habe.
Oder könnten wir vielleicht sagen, möglicherweise ist einfach nur deine Aufmerksamkeit dann etwas abgelenkter.
Und du hast die Erlaubnis, dann wieder vollkommen aus der Kommunikation rauszugehen und diese Einbettung wieder zu spüren. Ich meine, das, was wir sagen, gerade beim letzten Satsang auf dem Rainbow Spirit Festival sagte eine Frau, bitte sagt doch am Anfang von jedem Satsang, dass das, was ihr sagt, nicht die Wahrheit ist. Und dass das auf keinen Fall etwas ist, was man tun sollte oder sowas. Und das ist auch, ich habe es jetzt hiermit gesagt, es ist, wenn wir sprechen, betreten wir eine Ebene, wo wir versuchen, das zu beschreiben, was nicht sinnvoll ist.
Ja, das war gut.
Was aber auch gleichzeitig wieder so ein bisschen wie, verstehe ich das jetzt oder nicht? Du musst es nicht mehr verstehen. Aber was Tieferes in dir kann es verstehen.
Doch, ich habe es verstanden. Ja. Also auch dieser Ich-Spuk, das war sehr aufschlussreich für mich. Und auch dann das, was der Thorsten gesagt hat. So.
Ja.
Doch, das wirkt auch nach dann bei mir. Ne? Also es fällt mir dann wieder ein. Und dann kann ich damit arbeiten, mit diesen Begriffen.
Und das Ich als Spuk zu sehen, ist eine wunderbare Metapher.
Metapher.
Und es ist wahr. Es ist wahr. Auftauchen von Gedanken. Gerade jetzt ein Gedanke, ja. Was ist das eigentlich? Ja. Scheint es da zu sein.
Ja.
Und wo ist er jetzt?
Ja, ein Ich-Spuk. Also das ist das Beste, was ich bis jetzt gehört habe.
Bewegungen. Wenn wir jetzt so annehmen, also in der Stille gibt es ja keine Bewegung. Nun, was meinst du, wie aus der Stille oder aus der Liebe müsste eigentlich auch so eine Wegbewegung, Zubewegung oder das müsste auch geben? Wie siehst du das?
Du meinst sowas wie eine natürliche Wegbewegung, oder?
Jetzt ist ja entweder Wut, Angst oder diese Bewegungsmotive, also Ego-Identifikationsmotiv. Und wenn die jetzt in der Stille sind, gibt es keine Bewegung. Das ist sozusagen der bewegungslose Bewegung. Aber was bewegt sich dann, wenn man aus der Stille rauskommt? Du bist ja hier auch im Auto herkommen und bewegt sich ja dann auch was.
Du meinst aus der physischen Stille?
Ja, ne, aber wir haben ja auch eine Bewegung. Aus der Stille?
Okay, guck mal, jetzt. Okay, jetzt bewegt sich was. Das heißt noch nicht, dass die emotionale...
Weg von etwas und zu etwas. In aus der Stille oder aus der Liebe. Das ist der Unterschied jetzt gerade bei den Bewegungen. Kommt ja aus dem Wut oder Angst. Und dann gibt es doch auch Bewegungen mit in der Liebe.
In aller Regel verstrickt es sich da und wird egohaft, je mehr wir versuchen, damit irgendwas zu machen oder die irgendwie zu vermeiden. Ja, sonst können alle möglichen Bewegungen auch natürlicherweise auftreten und die kommen und die gehen. Und das kennst du sicherlich auch, ja, dass es sogar auch eine Gegenbewegung geben kann, die einfach völlig klar ist. Ja, die einfach wie einfach stimmig sich aus dem Leben heraus ausdrückt und die kommt und geht und dann ist sie wieder vorbei und
ja, ich habe keine
und Angst da war keine Verwicklung.
Du kommst ja aus der Stille oder aus der Liebe.
Also wird keine Geschichte dazu erzählt, würde ich sagen. Ja, und da bleibt es dann nicht hängen. Und es geht nicht um mich. So im Sinne von, ich muss mich jetzt hier irgendwie retten oder durchsetzen oder behaupten oder ich brauche hier irgendwas und das muss so sein. Oder ich muss davon irgendwas vermeiden. Und das ist meist, wo es sich irgendwie aufhängt und in Geschichten spinnt und darin verheddert. Und da scheint dieses Ich zu entstehen.
Also zwei verschiedene Aktivitäten. Einmal eine egolose Aktivität, ob ich jetzt einen Baum fällt oder was anderes mache. oder halt eine Aktivität aus Liebe oder Wut oder Angst. Das sind zwei, das gleiche Aktivität, das möchte ich damit sagen, die gleiche Bewegung,
ja.
Zum Beispiel einen Baum fällen, aber du hast ein neues, ein anderes Motiv.
Ja,
ja, und es ist keine, was Papa sagt, diese Geschichte, die du da drum hast, das ist, wenn du da so eine sich ständig wiederholende Geschichte hast, ist das ein Signal dafür, dass die Bewegung eher sozusagen aus dem eine egozentrische Bewegung ist oder eine leidvolle Bewegung, wenn du einfach den Baum umschlägst. Oder ein klares Nein in einer Kommunikation, ja, kann auch eine Art von, fast von Wutbewegung sein, zumindest diese Energie, nein, nein, nein. So. Aber wenn ich jetzt denke, nein, nein, ach, keiner nervt mich immer wieder, oh, scheiße, warum kommt der bloß immer wieder und will was von mir her? Und ich erzähle mir die Geschichte dazu, dann ist das eine, es ist eine verhedderte Bewegung. Oder ich kann, wir werden von Angst erfahren, meinetwegen auf der Straße kommt ein Auto, da ist auf einmal Aktivierung, ja. Und ich reiß vielleicht jemanden von der Straße oder spring selbst runter. Das ist eigentlich eine natürliche emotionale Reaktion, auch mit Angst verbunden oder Adrenalin. Und die passiert einfach. Wunderbar.
Das ist richtig, ja, dass das immer passiert.
Wenn die Geschichte da ist, oh Gott, das wäre, wenn ich jetzt gestorben wäre oder verletzt wäre, dann würde ich im Rollstuhl liegen, im Querschnitt gelähmt und so weiter, und dann wäre das Leben schrecklich.
Ach so, schrecklich.
Dann ist es die Bewegung in dieser Verstrickung.
So ein wichtiger Unterschied. Ne?
Ist ein wichtiger Unterschied, ja. Es ist insofern gut, dass du fragst. Und dafür sind
das Leben erscheint in Bewegung, damit ist nichts verkehrt. Ja, das ist wundervoll, das ist wunderschön. Ausdruck von Liebe, wenn Leben erscheint in Bewegung. Stille in Bewegung.
Aber muss man dazu sagen, die Bewegung gibt es ja nur im dualen Bereich.
Die Bewegung gibt es im phänomenalen Bereich dann, ja. Die Stille an sich ist Bewegung. Und wenn diese Bewegung eben nicht verstrickt ist, dann gibt es ein Erleben des dualen und des phänomenologischen Bereiches, der irgendwie sich anfühlt wie in Kontakt noch mit der Stille. Ja, während sich das andere mehr so wie abhebt. Dass du nicht mehr merkst, dass du eigentlich aus Frieden und Stille heraus handelst oder gehandelt wirst. Und dann, dass die Handlung daraus entsteht. Ansonsten sind natürlich diese Emotionen, ja, Wut, ja, Angst und Zuwendung oder Sehnsucht oder so, sind ganz natürliche Funktionen unseres Körpers. Die sind durchaus sinnvoll, sich zu verteidigen, zu fliehen, etwas zu bekommen. Aber wenn das zur Domäne wird, sozusagen zur einzigen Domäne, nur, wenn wir nur diesen Bewegungen folgen und nicht merken, dass wir auch damit still sein können und reglos sein können, dann bleiben wir einfach so animalisch identifiziert und sind ständig in diesen Bewegungen aktiv. Während sonst lernen wir sozusagen unsere göttliche und auch über das Menschsein hinausgehende Natur kennen, die reglos sein kann. Regloses Bewusstsein. Dafür müssen wir ab und zu mal wirklich in der Bewegung innehalten.
Perfekt.
Ich frage mich auch, wie Gefahr besteht, wenn man meditiert, dass man sich von allen Gefühlen entfremdet, also sowohl von den wahrhaftigen als auch von den Ego.
Es besteht sowohl die Gefahr als auch die Chance.
Mit allem, immer Gefahr und Chance. Und wir hatten gerade jetzt ein paar Gespräche eben im Vorfeld und haben mal festgestellt, alles, was Alles in dem Universum, Swahili zum Beispiel, kann als Gift wirken oder als Medizin wirken. Und insbesondere spirituelle Anweisungen, Lehren, alles was gesagt wird. Auch wenn gesagt wird, es gibt eigentlich keine Lehre und es gibt kein Tun oder es ist kein Handelnder. Es kann als Medizin wirken, kann als Gift wirken.
Und es kann ungeheuer befreiend sein, dir wirklich zu erlauben, einfach komplett rauszufallen aus all diesen Gefühlen, nicht mal mehr zu unterscheiden, was ist hier jetzt ein echtes Gefühl, was ist unecht, was wenn sie alle unecht sind.
Oder du nichts fühlst.
Wenn die tiefsten Gefühle nur Gefühle sind und nicht wer oder was du wirklich bist, die nichts über die Wirklichkeit deiner selbst sagen. Kann für manche von uns, besonders für diejenigen, die daran hängen oder die sich über Gefühle identifizieren und orientieren, zunächst mal natürlich dann auch desorientiert oder verunsichert wirken, aber auch enorm befreiend. Und klar, wenn ich dich richtig höre, sprichst du von dem, was wir so eine Art Dissoziation nennen könnten. Ja? Und das sicherlich auch oft passiert, dass Ego Abwehrstrategien fortsetzt, dann auch mit spirituellen Einsichten und Methoden. Ja? Und dann großartig, dann können wir Meditation benutzen, um Gefühle für unwirklich zu erklären oder uns einfach davon zu distanzieren und sie nicht mehr zu fühlen, was einfach nur eine weitere Vermeidungsstrategie ist. Ja. Und da, klar, kann das sehr nützlich sein, bereitwillig zu sein, alles zu fühlen, voll und ganz. Ja. Und ja, und zu unterscheiden kann auch manchmal sehr nützlich sein zwischen gemachten oder produzierten Gefühlen, die in Geschichten erzählt werden und dem, was wirklich dahinter liegt. Und manchmal paradoxerweise sogar mit dem Gefühlsgeschichten erzählen vermieden wird. Da zurückzukommen und wirklich bereitwillig zu sein, das alles voll und ganz zu fühlen, mich davon kriegen zu lassen. Und dann kann das sogar eine tiefere Meditation offenbaren. Und tiefere Stille und Reglosigkeit, wirklich inmitten der Gefühle hier zu sein. Beantwortet das deine Frage?
Ja, ich frage mich nur, wie man weiß, welche Gefühle wahrhaftig sind und welche vom Ego produziert. Oder kommt irgendwann der Punkt, wo man das dann klar unterscheiden kann?
Ich würde sagen, ein guter Hinweis ist, wird eine Geschichte dazu erzählt.
Was meint das genau? Also
wenn eine Geschichte dazu erzählt wird, ist es irgendwie produziert. Ja, und in gewissem Sinne, klar, entsteht überhaupt emotionales Gefühl nur mit Zusammenhang oder in Zusammenhang mit Geschichte. Ja. Aber dann gibt es da die Möglichkeit, damit innezuhalten und aufzuhören, die Geschichte zu erzählen und wie dich dem Gefühl an sich zuzuwenden. Kannst du damit was anfangen?
Das bleibt für mich irgendwie noch so abstrakt. Gibt es da irgendein Beispiel für? Oder?
Hast du ein Beispiel für? Mir fällt gerade nichts ein. Ja. Hast du ein Beispiel überhaupt für, was du meinst, mit wo das wichtig wäre zu unterscheiden? Zwischen welchen beiden Versionen, von welchem Gefühl du gerne unterscheiden würdest?
Also ich weiß nicht, zum Beispiel solche Sachen wie Sympathie oder Antipathie, wenn man jemanden, wenn man spürt, dass man jemanden mag oder nicht mag, ist das, ja, sowas zum Beispiel. Es muss nicht um Liebe gehen, einfach nur so um das Gefühl, den mag ich jetzt oder den nicht, aber es kann natürlich auch sein, dass das auch, dass das erstmal auch nur sozusagen eine konstruierte Feststellung ist. Durch Erfahrung oder durch. Ja,
mit Sicherheit. Es ist alles konstruiert. Ne?
Ja.
Und ich würde sagen, da jetzt in der Beziehung ein Gefühl von Sympathie, warum das kann erlebt werden, ne? Da geht das Herz auf. Ein Gefühl von Antipathie, auch das kannst du erleben. Was ist denn eigentlich da? Ja? Ist da Wut? Ist da irgendwie Verunsicherung in dir? Oder so, das kann auch erlebt werden.
Meistens ist das, was wir damit meinen, ja, wenn wir sagen, wir mögen jemand oder wir mögen jemand nicht, meinen wir, ich mag oder ich mag nicht, was auch immer ein Gefühl diese Person gerade mit ihrem augenblicklichen Verhalten in mir auslöst. Ja. Also in dem Sinne ist es eh komplett konstruiert und kann sich jederzeit ändern. Aber da gibt es dann eher so die Richtung, wo du dem nachspüren kannst, was wird da ausgelöst, was fühlst du in dem Moment? Und da gibt es dann auch eine Möglichkeit, wie Freiheit zu entdecken, ja, oder dass Freiheit sich mehr und mehr entfalten kann. Sonst mögen wir bestimmte Leute oder mögen die nicht und müssen uns dann von denen fernhalten oder brauchen der Nähe. Ja. Aber je mehr du bereitwillig sein kannst, das zu fühlen, was auch immer dann ausgelöst wird, kannst du schauen. Und das heißt noch lange nicht, dass du dich jetzt dauernd mit Leuten umgeben sollst, die du nicht magst. Ja. Klar, ich meine, kann ja sein, dass es da eine freie Wahl gibt und dann sicher wirst du lieber mit Menschen zusammen sein, die du gerne machst und wo es eine Sympathie gibt, ja? Wenn sich das einfach leicht ergibt. Zum einen hast du manchmal nicht die Wahl und zum anderen mag es sein, dass du da irgendwie tiefer schauen willst oder irgendwie vielleicht irgendwie schon so eine Ahnung davon hast, dass das manchmal einfach was ist, was vielleicht gar nichts mit der Person zu tun hat oder was vielleicht einfach nur was ist, was gerade ausgelöst wird, was du sehr wohl fühlen könntest und was dir eigentlich nichts tut, wovor du nicht wegzulaufen brauchst sozusagen.
Und was manchmal auch wie ein Spuk ist, ja? Findest jemanden sympathisch, sprichst ein paar Worte mit dem, oder findest jemanden total unsympathisch und lernst ihn näher kennen und das ist ein ganz anderer Eindruck, ja. Auch ein Spuk. Und es geht nicht darum, diese ersten Impulse jetzt irgendwie nicht haben zu wollen. Ja? Auch wir, würde ich sagen, empfinden dann, ja, manchmal ist Sympathie da, manchmal ist Antipathie da. Ja, aber das, was dann folgt, die Reaktion darauf, dass zu einer Geschichte ausgesprochen wird, zu etwas wie, oh, da muss ich hin, das muss ich haben, oder oh, das ist wirklich eine blöde Person. Und ja, dann dieses innere Aufregen in den Geschichten wiederum. Ja? Das ist das, was ich entspannen kann. Und dann kommst du zu etwas Schlichtem zurück. Ja? Mal Sympathie, mal Antipathie, mal nicht so sympathisch. Aber letztendlich darunter ist so eine Offenheit, wie einfach trotzdem zu erleben, was du erlebst. Ja? Und auch dann die Offenheit auch zu fühlen, gerade die Personen, die erstmal sowas in dir auslösen, was eine Antipathie ist, dass da auch sowas wie ein tieferes Sehnen geschehen kann.
Ja? Tiefe Liebe.
Zu ihrem Kern hin.
Ja. Gleichzeitig, ja, du kannst völlig frei sein, einfach in totaler Liebe zu sein, auch wenn du jemand völlig unsympathisch findest oder sagen wir genauer genommen dessen Verhalten in dir gerade ein unangenehmes Gefühl auslöst.
Also ich sag manchmal so scherzhaft, wenn wir die Leute nach Sympathie und Antipathie hier im Raum irgendwie ordnen müssen, würden wir die Hälfte rausschmeißen, ja? Weil die Hälfte sind vielleicht nicht sympathisch, ja? Auf der Ebene von, wie das mit unserer Konditionierung zusammenpasst, ja. Aber trotzdem ist da gleichzeitig auch für das, wo es unsympathisch ist, obwohl es sich im Moment gar nicht so anfühlt, das ist ein bisschen konstruiert von mir, ist da auch ein Sehen von, da bin ich, da ist Liebe, da ist Stille in den Augen. Ja. Gleichzeitig ist das da und das ist das Wesentliche. Deshalb schmeißen wir so gut wie nie jemanden auf die fand ich jedenfalls für mich auch ganz spannend. Das ist wie so eine Erforschungsfrage. Kann ich diese Tiefe und die Stille oder die Liebe oder wie man das nennen will, auch in jedem letztendlich sehen? Ja? Wie ist das möglich? Die auf eine Weise zu sehen, wie, ja, da auch. Ja. Und das kann sich immer weiter erweitern, bis hin zu den Leuten, die du wirklich, wirklich, wirklich nicht sympathisch findest. Und du siehst auf einmal, da ist dasselbe Herz.
Und das kann so wundervoll sein, kennst du das? Dieses, gerade wenn was irgendwie zunächst mal so unsympathisch oder so hässlich erscheint oder so unangenehme Gefühle auslöst und dann daran zu entdecken, ach, auch Liebe, auch liebenswert und umso kostbarer. Dann offenbart sich meist gerade in dem, was zuerst so hässlich schien, das Schönste überhaupt. Ganz abgesehen davon, dass es dann meist auch noch in die Richtung wirkt, dass es dann, sobald es mit Liebe bestrahlt wird, einfach in Liebe erstrahlt und wunderschön ist.
Und manchmal kann das, womit du angefangen hast, zu unterscheiden, ne? Dass du gesagt hast, wie kann ich das unterscheiden, was ein authentisches Gefühl ist und was ein Ego-Gefühl ist, ja. Das kann man immer aus dem Stress lernen, dass wenn wir das unterscheiden müssen, warum nicht einfach erleben, was du erlebst, ne? Ob es das ist oder das. Ne? Wenn es gerade irgendwie unruhig ist oder Schmerz oder Leiden verursacht, einfach erleben, was du erlebst, was auch immer es ist. Und dann stellt sich vielleicht im Nachhinein heraus, ah, das war authentisch und frei fließend. Ja, und das war, da war eine Geschichte, da war eine Bewertung und so weiter. Das stellt sich dann vielleicht auch erst dann raus, wenn du einfach erstmal dir erlaubst, überhaupt zu erleben, was du erlebst.
Und wie merkt man diese Entfremdung oder dass man da nicht irgendwie sozusagen, dass man, also wenn man viel meditiert, dass man dann praktisch alle Gefühle nur noch aus der Distanz beobachtet. Also wie merkt man das, dass man da auch
mit Kommt ab und zu zum Fragen zu. Wenn du in Hamburg.
Wie kommst du überhaupt auf die Idee? Irgendwas musst du da ja gemerkt haben, dass es sowas geben könnte, oder?
Nein, es war einfach nur so, weil man in der Meditation ist es immer so, dass man die Gefühle, die kommen, auch beobachtet und die Gedanken und alles. Und irgendwann habe ich mich dann nur noch so in der Distanz wahrgenommen und dachte, jetzt das ist eigentlich das Ziel. Also, weil ich ja eigentlich zu meinem Kern so vordringen möchte, sozusagen.
Hört sich an, als wenn du da selbst ein Gefühl für entwickelt hast, wie, dass es irgendwie nicht so richtig stimmig ist, zu viel Distanz zu spüren in dem Moment, oder?
Ja, das ist also das wäre die Übung, also dass man sozusagen die Gedankenkonstrukte so aufbricht.
Ja, es sind beides achtenswerte oder auch nützliche Bewegungen, sich manchmal vollkommen zu dissoziieren oder einfach zu betrachten und Gedanken zu sehen und Gefühle zu sehen. Das ist oft sehr hilfreich, weil wir oft erstmal so verstrickt sind. Ja.
Und das scheint oft erstmal so, als ob du dich von dir entfernst, vor allem wenn du dich vorher sehr identifiziert hast mit deinen Gedanken und Gefühlen. Ja, dann scheint es wie, das bin ich, was ich fühle und denke und was ich körperlich erfahre, das bin doch ich. Und jetzt auf einmal sehe ich, ups, das sind alles nur Objekte, die kommen und gehen. Ja, scheint erstmal, als ob ich mich von mir selbst entferne. Und dann herauszufinden, wie und wer oder was bin ich denn dann? Wenn das alles kommen und gehen kann. Und das scheint erstmal wirklich wie, als ob du dich selbst verlierst oder als ob du die Wirklichkeit verlierst oder den Kontakt zur Wirklichkeit. Denn das schien doch vorher wirklich zu sein und lebendig. Ja. In gewissem Sinne würde ich sagen, ist das wie ein Übergangsstadium. Ja. Und dann wiederum wird entdeckt, da gibt es keine Trennung. Und da gibt es die Möglichkeit, voll und ganz hier zu sein, hier wieder. Und das ist nicht getrennt. Ja, das kann voll und ganz erlebt werden und gefühlt werden. Und du bist immer noch das, was bleibt, was unbeeinträchtigt bleibt und was nicht mit irgendeinem dieser Gefühle oder Gedanken oder dem Körper identifizierbar ist im Endeffekt. Denn die kommen und gehen alle und ändern sich. Und die brauchen nicht rausgehalten zu werden oder so. Ja.
Es gibt verschiedene Phasen, auch in deiner virtuellen Entwicklung oder kollektiv, da wo wir uns wirklich sehr entfernen und das auch eine heilsame Entfernung ist von den Objekten, Körper, Gefühle, Gedanken und da wo es dann zu was Dissoziiertem wird. Und dann, wenn du das merkst, dass da zu viel Distanz ist, könntest du selbst viel neugierig sein. Wie wäre es denn, wenn du dich total einfällst, total in das Gefühl hineingehst, hup, rein, oder in den Gedanken hinein, schupp. Ja. Wie wäre es das? Oder in den Körper hinein, einfach Körper fühlen. Das gehört beides dazu. Und mal ist das eine heilsam und nützlich und mal ist das andere heilsam und nützlich.
Und es gibt sowas wie eine lebendige Balance. Und mal kippen wir auf der einen Seite runter und mal auf der anderen. Ja? Und gerade weil wir in aller Regel erstmal auf der Seite anfangen, wo wir total eins zu sein scheinen mit unseren Gefühlen und Gedanken und dem Körper und es da gar keinen Raum gibt, dafür zu entdecken, dass es da noch was viel weiteres gibt, kippen wir dann oft erstmal auf die andere Seite. Ja? Und das ist in gewissem Sinne auch gesund. Solange wir da nicht total hängen bleiben, ja, dann balanciert sich das wieder aus.
Magst du ein Stück weiter vorne kommen, oder?
Ich spreche laut.
Ja.
Ah ja, gut, okay.
Ja.
Wenn ihr die Spiritualität oder dieses Göttliche, das ist irgendetwas erfahrt oder erfahren habt ihr, ganz bestimmt, wie geht ihr damit um, dass diese Erfahrung nicht eine selbst erschaffene Welt ist, in der ich da hineinkommen möchte, mich auch da fühle, und zweitens andere Welt ist, in der ich einfach so mit Gedanken, mit meinen Gefühlen reingehe, mich da sehr wohl fühle, ist okay. Gibt es irgendwo einen Punkt, wo man sagen kann, das ist nicht meine selbst erschaffene Welt, sondern es ist eine, die global bildet, die universell ist. Ich bin schwer auszudrücken. Einfach so, ich selber spüre selber, dass es andere Welten gibt, halte mich da auf und manchmal frage ich mich so ganz von der Reise, mein eigenes Hirn gespitzt. Mir geht es gut dabei, ich bin nicht wohl, ich habe nämlich kein Problem. Ja. Würde mich auch gar nicht stören, wenn es mein eigenes wäre. Ich hätte damit auch kein Problem. Die Frage ist nur, gibt es da was Universelles, Globales? Also, ich brauche keinen Beweis. Gott hier runterkommen und zu mir kommen und mit mir reden.
Ich kann dir nur von meiner Erfahrung berichten.
Wenn, wie geht man damit um, wenn ich in Zweifeln bin, auf diese Art von Stabilität? ein selbsterschaffenes Weltbild. Verstehen Sie die Meinung so?
Wir können ja mal gucken. Also wenn ich von meiner Erfahrung, weil du mich nach meiner Erfahrung gefragt hast, nach dieser spirituellen Dimension, was bedeutet das, die zu erfahren? Es ist für mich nicht die Erfahrung, dass ich ein Gefühl erfahre oder ein Gedanken, eine Gedankenwelt oder eine innere Bilderwelt. Das mögen alles Begleiterscheinungen manchmal auch sein, Einsichtsgedanken, manchmal auch sowas wie Visionen und auch Glückseligkeitsgefühle als Begleiterscheinung. Das gibt es, aber das wirkliche Eintreten, das wirkliche Erfahren dieser tiefsten spirituellen Dimension ist schlicht und einfach eher aus dem einem Heraustreten. Kein Gefühl, kein Gedanke, keine Fantasie. Und das fühlt sich so unbezweifelbar real an, dass mir da kein Zweifel kommt. Und es ist kein Hirngespinst in dem Sinne, dass es eine Fantasiewelt ist. Ja, wir können uns auch in schöne Welten begeben. Das können wir tatsächlich. Dazu hat auch unser Verstand auch die Fähigkeit. Ja. Das ist aber nicht wirklich. Das ist vielleicht manchmal eine Widerspiegelung der spirituellen Welt oder Wirklichkeit und mag auch Wahrheit drin aufleuchten. Aber es ist diese tiefste Ebene ist kein Gedanke, ist kein Gefühl, ist kein Traum. Ist einfach eher nichts als irgendetwas. Und dieses Nichts fühlt sich für mich so real an, dass es daran keinen Zweifel mehr gibt. Nicht im Sinne davon, dass ich denken muss, aha, das ist wahr, das ist wahr, das ist wahr, das ist wahr, sondern dass es so unzweifelbar war.
Und es kann überprüft werden. Du kannst in jedem Moment schauen, was bleibt, wenn du bereitwillig bist, dass alles verschwinden kann, dass du alles verlieren kannst. Also das ist die Spiritualität, um die es uns wirklich geht, was bedingungslos bleibt.
Ja, aber es ist nicht eine Änderung meiner Möglichkeit, dass ich meinen Geist, meinen Gedanken ändern kann. Manchmal bin ich Bereitschaft mit, einfach meine Persönlichkeit zu ändern. Mhm. Und ich bediene mich der Spirit der Offenheit, um einfach andere Länder anzuschauen und die geben mir Impulse. Ich verändere mein Leben in diese Richtung der Spirit der anderen Welt. Frage ich immer noch, ist es dann bereit, mein eigener Geist, der bereit ist, sich zu ändern, oder ist es die Erfahrung aus einer tiefergehenden Erlebniserfahrung, die dann zur Realität wird? Und ich sage, ja gut, was ist los? Also ich kann es noch nicht richtig zuordnen, mir fällt es schwer.
Und
das deswegen frage ich euch, ob ihr da...
Und das ist die Frage, was meinst du mit ich?
Ja. Ja.
Also, worauf deutet dieser Ich-Gedanke hin? Wo findest du, glaubst du, deine Identität zu finden? Ja. Und hier im Satsang geht es nicht um Persönlichkeitsveränderung oder Veränderung des Charakters oder nicht mal der persönlichen Erfahrung, sondern da ist eher die Frage, was ist dieses Ich wirklich, wenn du zu dem zurückgehst, was all diese Erfahrung macht, was die Gedanken sieht, die Empfindung für den Traum träumt. Das ist eine andere Orientierung. Da muss ich nichts verändern, da musst du nicht mal Nicht mal, also ich meine, da ist der Zustand von Offenheit, dass ich etwas verändern darf, ist definitiv weiter und in gewisser Weise spiritueller als bisherige ich festzuhalten und zu sagen, so muss es bleiben. Ja. Und trotzdem ist die Öffnung, diese tiefere Öffnung, eher in die Richtung, wie wer ist eigentlich überhaupt, wer bin ich wirklich im Sinne von, wer bin ich wirklich, was ist das Bleibende? Neben dem sich sowieso auch ständig verändernden Körper und den Gefühlen und der Persönlichkeit.
Also nehme ich mich nicht mit meinem Ich mit und beantworte es mir selbst oder kommt von außen auch ein Wissen, Informationen, die mein Ich nähert, also die eine Information gibt, dann woher kommt denn dann die Wahrnehmung?
Wie wäre es, wenn keine Information mehr da ist, wenn du auf Information verzichtest?
Woran stellt dann fest, dass ich woanders bin? Woran stelle ich dann fest, dass ich mich woanders aufgehalten habe oder mich bewegt habe?
Woanders als wo?
Vielleicht als hier real, also hier ein bisschen Räumlichkeiten hier.
Nicht irgendwo. Ah, das, wovon wir sprechen, ist nirgendwo anders. Das ist hier.
Okay. Näher als nah. Kann auch nirgendwo hingehen. In dem passiert Gehen und Erscheinen von verschiedenen Orten, verschiedenen Menschen, von deinem eigenen Körper, von deinen eigenen Gefühlen. Aber das ist immer hier.
Ja, wie die Welten erscheinen darin. Diese Räume, andere Räume, Fantasieräume, emotionale, mentale, körperliche Räume. Innen, außen.
Und tatsächlich, ich meine, ich weiß nicht, wo du wohnst oder zu Hause bist, aber es könnte auch einfach sein, dieser Raum verschwindet auf einmal und auf einmal ist deine Wohnung da. Ja? Mhm. In gewisser Weise könntest du sagen, du hast dich nicht bewegt, sondern nur die Erscheinungswelt hat sich bewegt. Ja? Mhm. Sogar die theoretischen Physiker scheinen da langsam auf die Spur zu kommen. Es gibt diese holographische Theorie, die relativ aktuell zu sein scheint, wie all das, was wir selbst dieser Raum, dieser dreidimensionale Raum auf der physischen Ebene soll eigentlich eher was sein. Wie da gibt es irgendwo so ein Hologramm sozusagen, zweidimensional, und die dritte Dimension gibt es gar nicht, wird uns alles vorgespiegelt. Und auch die Zeit gibt es gar nicht. Es gibt nur, ich weiß nicht, wie die Physiker das sagen, diesen einen Moment, und darin sind alle Momente enthalten. Ja, so reden die auch schon. Ja. Die theoretischen Physiker, die praktischen haben dann noch ein bisschen Schwierigkeiten, da hinzukommen.
Du sagst jetzt genau das, was ich immer nicht denke. Also wenn du mitten in einen Raum reingehe, also nach dieser Unschärfe-Relation, Quantenphysik geht es so, ich komme in einen Raum rein, weil ich aber mit reingehe, ist ja mein Feld ja schon wieder aktiv. Und die Frage, ist es nicht meine eigene Wunschvorstellung, dass ich jetzt hier zu Hause bin, mich hier zu Hause bringe und es erlaubt wird. Oder ist es die Energie, die von außen zu mir kommt? Also ist es ich,
Das Ganze ist der Versuch, es halt mental zu verstehen.
Mhm. Und wo ist die Grenze zwischen innen und außen? Wie weißt du, wo du anfängst und der Raum aufhört oder andersrum?
Ich weiß nicht, ich denke, dass ich mir das einfach letztendlich alles selbst erschaffe.
Und wer oder was bist du? Von wo aus wird das alles erschaffen?
Wenn ich in einen Raum reingehe, nehme ich mich ja mit. Und dadurch wird ja dieser Raum durch mich.
Geh doch mal rein und lass dich weg.
Ja, das wird interessant. Ja. Hm? Aber nach dieser Theorie, gerade der Physiker, ist ja nicht in dem Moment, in dem du einen Raum beschreibst, also in dem du irgendetwas sagst, dass es um dich herum existiert, bist du ja automatisch nicht drin.
Aus der Perspektive ja, aber das, ich meine, Physiker sind keine Mystiker, deshalb haben sie es nicht richtig verstanden.
Ja, also, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du zuerst gesagt, dass es ist möglich, in den Raum gedanklich reinzugehen, ohne selbst drin zu sein. Habe ich es richtig verstanden?
Nein, es ist möglich, all deine Gedanken zurückzulassen und zu sehen, welcher Raum bleibt, wenn du alles zurücklässt. Okay. Und das ist tatsächlich auch dann eher noch was ich eben beschrieben habe, ist die Projektion der Erscheinungsfelder, wie die Physiker sich das vorstellen. Das andere wäre noch, in dem Raum zu bleiben, von wo aus das alles nach innen strahlt in die Welt. Mhm. Und der Raum ist das, was wir sind. Wir sind Bewusstsein. Wir sind dieses reine, unglaubliche, nicht erklärbare, Bewusstsein das alles erschafft, aber nicht als ein Ich, das irgendwie nachdenken könnte und sagt, oh, jetzt mache ich so. Ja. Das ist das große Missverständnis. Oder manchmal die Hochgrößenüberholung, die wir dann auch machen. Ja. Und da hast du recht. Es ist ein Hirngespinst und es ist von dir, aber es ist nicht von dir. Von dir.
Manchmal frage ich mich, wenn ich da ebenbürtig mein Leben habe, dass ich das nicht filmen ist. Also ihr seid jetzt alle hier, dann laufe ich weiter zum nächsten Film. Und natürlich bin ich im Dialog mit dem einen oder anderen Menschen, die treten immer wieder auf die Bildfläche, aber existieren die überhaupt?
Existierst du überhaupt?
Ja, das ist die letzte Frage.
Genau.
Die Frage bin ich nicht im Film, in der Form.
Nicht wenn du es mal offen lässt und sagst, ja, es könnte sein, dass ich nicht existiere und die anderen nicht existieren. Und ach, wie ist das? Da gibt es eine Faszination damit, oder?
Ja, ich finde es total spannend.
Ja,
ja, danke.
Und dann lasse ich doch diese Faszination schmecken und das ist so eine mystische Öffnung eigentlich. Dann das nächste, ja, aber wie war das noch? Das ist dann, geht es auch schnell wieder in den mentalen Bereich. Ja. Oder in das Weiterführen des Mentalen. Was du beschreibst, das hört sich für mich so an, da gibt es so einen Bereich, wo das Mentale über sich hinausschaut und staunt. Und eigentlich weiß, es kann es nicht fassen und trotzdem und denkt es drüber nach.
Mit dem Spüren dessen, ja, dieses Sie, gibt es die überhaupt? Gibt es mich überhaupt? Was gibt es eigentlich wirklich?
Deswegen sitzt ihr mir gar nicht davon. Also ich erschaffe mir gerade das Gefühl, dass ich jetzt hier sitze mit euch zusammen alle. Und nachher laufe ich weiter und schaffe mir das nächste.
Schau, aber der Witz ist, das klingt immer noch so ein bisschen wie, was meistens der Fall ist, dass wir bereitwillig sind, anzunehmen, dass all die anderen nicht wirklich sind. Aber ich. Ja, aber was ist das? Was ist dieses Ich? Wessen Film das alles wäre? Wer ist dieses Ich? Wessen Projektion wir dann alle wären? Das ist das, was uns interessiert.
Das ist nicht
nur eine weitere kleine Person, die da über die Bildfläche läuft.
Mhm.
Ja? Das kommt woanders her.
Lustiger in meinem Leben.
Ja, das ist eine Freude auch. Hm? Da kommen wir in Berührung mit einer Freude, einer Lebendigkeit.
Obwohl du darauf gar keine Antwort hattest, eben.
Nee,
oder genau. Vielleicht gerade da, ja. Das ist mehr, was uns in dieses antwortlose Staunen wirft. Wie, wow, keine Ahnung, was da ist, aber.
Ich weiß nicht, ob ich eine Antwort erwarte. Ich erwarte halt nur, also, freue ich jetzt das Beispiel. Also, da, ja, was ihr das sagt. Das ist ja Antworten. Keine Ahnung.
Und unser Interesse liegt dann mehr wie diese Antwort, die eigentlich keine Antwort ist, die wortlos ist. Ja. Letztendlich, der Mind ist da begrenzt. Wir können auch so gute Antworten geben, aber eher ist es wie auf das hinzuweisen, was eigentlich großes Nichtwissen ist. Wissen als Nichtwissen. Und dann auch nicht unbedingt mentale Antworten braucht. Manche mentalen Antworten sind dann schön, man kann sich ein bisschen damit beschäftigen, aber das, was gar keine Antwort braucht, kein Wort braucht, vor den Worten.
Der kam ja spät, deshalb weiß ich nicht, ob ich schon erzählt habe, aber ich habe noch vorhin. Der kam ja, als er so von dieser allumfassenden Liebe, ja, zu dem, was das mag und noch nicht mag, und ich hatte da so ein Getraufrezept, wie man zu dieser Liebe kommt, weil ich finde, das hört sich sehr erstrebenswert an. Das wäre ein gutes Lebensgefühl für sein könnte.
Ja. Ich würde sagen, die Tatsache an sich, dass du das, was erstrebenswertes findest, ist ein Ausdruck dieser Liebe. Ja, oder das ist das beste Rezept, was du haben kannst, um dich dem anzunähern, dass du überhaupt da ein Interesse dran hast und eine Bereitwilligkeit dafür aufbringen kannst, dich dem zu öffnen, alles mit Liebe zu betrachten und einfach mal zu schauen, ist es möglich, auch das zu lieben, was dir gerade unangenehme Gefühle macht, innerlich wie äußerlich. Und es ist vielleicht gerade das, was deine Liebe eigentlich am meisten braucht, und kann das erst recht eine Bereitwilligkeit auslösen, dich dem liebevoll zuzuwenden.
Das Info ablehnen, oder?
Ja.
Nicht, dass du das Gefühl von Liebe produzieren müsstest oder könntest, das geht nicht darum. Ja, aber einfach bereit zu sein, zu spüren, was sich gerade nicht liebevoll anfühlt und es wirklich, wirklich zu erfahren.
Und manchmal kann uns das echt wehtun dann, ja, wenn wir merken, wo wir nicht liebevoll sind oder wo sich was nicht liebevoll anfühlt, ja, oder wo wir was ablehnen. Und dann ist dieser Schmerz im Zugang zurück zu dem, was liebevoll ist. Ja, weil wir dann merken, so, oh, das tut weh, uns der Liebe zu verschließen oder uns von der Liebe abzuwenden oder Liebe zu verneinen, zu verweigern. Und dann ist dieser Schmerz, was uns zurück in Berührung mit unserem Herz bringt, wo wir merken, dass es weh tut. Und dann ist das, was die Möglichkeit wieder öffnet, dass Liebe da sein darf.
Also orientiert ihr euch dann mehr, also meistens ist das, also was am Schmerz ist, dann meistens ist das, dass man das so von außen anschauen, ja?
Oh, da gibt es sicherlich auch einiges im Inneren für die meisten von uns, wenn nicht alle, oder? Wo es so innere Anteile gibt oder innere Bewegungen oder unsere eigenen Gedanken oder Gefühle oder körperliche Empfindungen.
Ja, das ist bei mir auch der zweite Schritt dann erst. Ne? Also erstmal ist es der andere, der mich ärgert oder mich verletzt.
Ja.
Und,
wie
geht ihr da vor? Also guckt ihr dann eher so zu dem anderen, wieso bin ich da jetzt in dieser Verletzung? Oder ist dann gleich wieder dieses, aha, guck mal zu dir selber, was hat das mit dir zu tun? Also welchen Weg wählt ihr da?
Mal so, je nachdem. Es kann sehr nützlich sein, wahrzunehmen, den anderen überhaupt wirklich sehen zu können. Ja? Denn ganz oft sind wir sehr egozentrisch verkapselt darin und das verzerrt unsere Sicht auch sehr. Sobald wir mal sehen können, was da dahinter steckt, sobald wir raus sind aus dem, der hat mich verletzt und das dreht sich alles um mich, können wir vielleicht überhaupt erst sehen, was der eigentlich gesagt oder getan oder vielleicht auch gemeint hat oder was das bewegt hat. Und dann sieht das schon wieder ganz anders aus, als wenn sich nur um mich und meine Verletzung dreht. Ja. Und ein andermal kann das sein, einfach dir zu erlauben, zu fühlen, was auch immer da gefühlt wird. Und je mehr das zugelassen werden kann und du dich da hinein öffnen kannst, bringt dich das mit deinem Herz in Verbindung und öffnet Liebe und kannst du dafür im Endeffekt sogar dankbar sein. So rum oder so rum.
Ich glaube, wir sind schon ein bisschen
bereit. Oh, okay.
Ja, danke.
Danke.